Mir Menschen im Rechtsstaat. Von mir zu dir aufs Ohr. Heute mit Dr. Badia Razavi, Richter am Amtsgericht Hamburg. Mit Badia teile ich das Privileg, in einem Rechtsstaat leben zu dürfen. Und auch in dieser Episode sammeln wir gemeinsam für euch Denkanstöße, damit niemand vergisst, dass Demokratie und Rechtsstaatlichkeit nicht selbstverständlich sind. Lieber Badia, ich freue mich sehr, dass du dir Zeit genommen hast, um mit mir ein bisschen über unseren Rechtsstaat zu plaudern.
Vielen Dank, liebe Steffi. Ich freue mich auch.
Lass uns einsteigen mit Frage 1, die ich allen Gästen hier immer stelle. Ich sage das Wort Rechtsstaat und du denkst dann was?
Ich denke beim Wort Rechtsstaat vor allem an Begrenzung. Wenn ich das erklären soll, genau.
Bitte.
Wäre das vor allem Begrenzung staatlicher Macht gegenüber den Bürgern, Begrenzung von Zuständigkeits- und Einwirkungssphären zwischen den Bürgern, eine gewisse Berechenbarkeit darin, was man sich erlauben darf und was man sich nicht erlauben darf im Umgang mit anderen Menschen, damit wir alle unsere Freiheit größtmöglich leben können. Das ist das, was ich mit Rechtsstaat verbinde.
Sehr schön. Ich dachte schon, da kommt noch ein Twist, weil das Wort Begrenzung beim ersten Hinhören ja fast eher negativ konnotiert ist bei den meisten wahrscheinlich. Aber Begrenzung, um Freiheit zu schützen, das ist es ja letztlich.
Ja, genau. Nicht Begrenzung bezogen auf andere Themen. Mhm.
Deswegen fand ich das eigentlich sehr, sehr schön, weil es mal ja was ganz anderes ist. Vielen Dank dafür.
Gerne.
Und lass uns noch mal ein bisschen konkreter gucken, vielleicht so aufs Grundgesetz. Gibt's da bei dir einen Lieblingsartikel? Vielleicht einer, der dir gerade im Moment besonders wichtig ist? Und erzähl mal, warum.
Also einer, der mir tatsächlich immer wichtig war und ist die Religions- und Weltanschauungsfreiheit. Das hat viel natürlich damit zu tun, dass meine Eltern aus dem Iran stammen. Für alle Zuhörenden, die die Hintergründe nicht kennen, der Iran war bis 1979 eine Monarchie. Und dann gab es im Iran die sogenannte Islamische Revolution. Und es sind klerikale, schiitische Geistliche an die Macht gekommen, die seitdem auch ja die Staatsmacht für sich beanspruchen. Seitdem heißt das Land auch Islamische Republik Iran und ist durch und durch theologisch begründet, das heißt, jegliche Legitimation staatlicher Macht wird zurückgeführt auf den schiitischen Glauben und andere Glaubensrichtungen werden, ja, wenn man nett ist, könnte man sagen, sie werden gerade so geduldet, aber nicht als gleichberechtigt und als gleichwürdig wahrgenommen. Und was ich an Artikel 4 Absatz 1 und Absatz 2 so toll finde, ist, dass die Entscheidung darüber, was du glaubst, ob du überhaupt glaubst, komplett dir selbst überlassen ist und du das, was meine Eltern durchmachen mussten, nicht durchmachen muss. Das heißt, biografisch geprägt, die Freiheit zu glauben oder es einfach schlicht nicht zu tun und zu wissen, dass es niemanden etwas angeht, weshalb du so denkst, wie du denkst.
Ich freue mich gerade total, weil ich gebe das jetzt einfach mal zu. Bei jedem Gast tippe ich vorher im Stillen, welchen Artikel wird er nennen. Und ich würde sagen, meine Quote liegt inzwischen bei ungefähr 75%. Und ich dachte, Badia nimmt bestimmt Religionsfreiheit. Ich glaube, Religionsfreiheit. Ja.
Guck mal. Ja.
Ja.
Ja, sehr
gut. Das heißt,
ja,
ich werde mir daher wieder ein Häkchen auf meiner Tippliste machen, aber ich liege manchmal auch komplett daneben. Also von daher, aber das freut mich jetzt sehr. Badia, das Wort Rechtsstaat ist ja so ein großes Wort, aber auch so ein bisschen abstrakt. Und ich versuche hier immer in diesem kleinen Format, das so ein bisschen mit Leben zu füllen. Deswegen berichte mal, wie du als Person, in welcher Situation du zuletzt vom Rechtsstaat profitiert hast. Also ich meine, naheliegend ist natürlich, klar, du arbeitest im Rechtsstaat, aber vielleicht gibt es ja so einen Moment, von dem du sagst, ja, da habe ich zuletzt ganz konkret selbst profitiert.
Also mein Credo ist immer, und das ist jetzt kein Glückskeksspruch, sondern ich denke wirklich daran, so der Glaube an den Rechtsstaat wird gebildet oder erschüttert im Kleinen. Und das kann ich an mir selbst auch exemplifizieren. Ich habe vor wenigen Wochen, das ist jetzt wirklich ein lapidares Beispiel, habe ich einen Bescheid bekommen von der Hamburger Stadtreinigung, ich möge eine Papiertonne aufstellen. Und dann habe ich gedacht, die Papiertonne teile ich mir aber mit meinen Nachbarn. Ich sehe das eigentlich gar nicht so richtig ein, dass ich noch eine extra Papiertonne aufstellen muss. ich lege mal Widerspruch ein und verschaffe mir Gehör. Und mein Vertrauen in den Rechtsstaat wird dadurch gestärkt, dass ich einfach wenige Tage später einen Abhilfebescheid bekomme und es einfach heißt, ja, das stimmt, das hat uns überzeugt. Wir ändern den Bescheid, keine Papiertonne mehr, sondern nur noch Tonne XY. Und die Gründe sind jetzt nun folgende. Und wenn das jetzt alles ist, noch einen schönen Tag. Also das ist das, was, glaube ich, wirklich im Kleinen die Menschen dazu bringt, dass wir in einem Land leben, wo Berechenbarkeit, Verantwortlichkeit und rechtliches Gehör wirklich gelebt wird und nicht nur irgend so ein Punkt ist, den man anklickt, weil das Programm das noch von einem fordert, bevor man einen Bescheid erlässt. Und ich glaube, ich bin felsenfest davon überzeugt, dass solche Sachen das Vertrauen in den Rechtsstaat extrem stärken, weil die Menschen wissen, sie haben eine Verwaltung, die ihnen zuhört. Sie können etwas bewirken, sie sind nicht einfach nur Objekte bereits vorgefundener Ergebnisse. Also bei mir ist es zumindest so.
Das finde ich sehr schön, genau. Nicht Rechtsobjekt, sondern Rechtssubjekt.
Ja, genau.
Und ich find auch das Beispiel gar nicht banal, weil das sind doch die Dinge, die uns allen tagtäglich immer wieder passieren. Mhm. So, und das sind eben die Dinge. Du hast ja nicht immer in einem großen Verfahren, nicht jeder hat ein großes Verfahren und hat da direkt Berührungspunkte, aber es sind so die kleinen Sachen, die Bescheide, vielleicht die Knöllchen, was auch immer. Und ich habe es tatsächlich auch mal geschafft, Erfolg zu haben gegen ein Knöllchen. Da hat ein Schild gefehlt, als ich dort geparkt habe, das später aufgestellt wurde. Und du bekommst da Gehör. Und ich finde, das sind die Beispiele, die jeder irgendwann mal erlebt. Und deswegen finde ich die gar nicht lapidar, sondern eigentlich richtig wichtig. Vadia, ich bin jemand, ich fühle mich dem Rechtsstaat gegenüber sehr verpflichtet durch meinen Beruf, aber auch privat durch meine ethischen Überzeugungen, moralischen Überzeugungen. Wie sieht's bei dir aus? Wo siehst du dich gegenüber dem Rechtsstaat in der Pflicht? Und welchen Beitrag leistest du als Bürger, privat und klar natürlich auch in deinem Beruf?
Genau, also dienstlich tue ich das ja, weil das ist, womit ich mein Geld verdiene. Das ist bei dir als Organ der Rechtspflege ja genauso. Also halt nur auf unterschiedlichen Seiten, nicht an unterschiedlichen Stellen, sage ich lieber.
Genau, danke schön. Wollte ich auch gerade. Ja, ich hätte sonst.
Beiseite zu kontradiktorisch an unterschiedlichen Stellen.
Ja.
Und bei mir ist es so, um jetzt ein bisschen den Bogen zu der Religionsfreiheit herzustellen. Böckenförde hat ja mal ein berühmtes Diktum aufgestellt, dass der säkularisierte freiheitliche Staat von Voraussetzungen lebt, die er selbst nicht garantieren kann. Und deshalb denke ich schon, das ist meine persönliche ethische Überzeugung, dass ein gesunder freiheitlicher Rechtsstaat gesellschaftliche Voraussetzungen braucht, die er aber, weil er freiheitlich ist, den Menschen nicht aufoktroyieren kann. Das heißt, es liegt an uns selbst, ob wir im gesellschaftlichen Bereich, bei mir zum Beispiel durch Ehrenämter, die ethische Grundlage dafür schaffen, dass Menschen Lust haben, in einem Staat zu leben, der ihnen Freiheit garantiert, Berechenbarkeit, Verantwortlichkeit, Rechtsstaatlichkeit und Demokratie. Und du brauchst dieses ethische Fundament, damit das Rechtliche nicht zusammenbröckelt. Bei mir ist es zum Beispiel so, ich mache seit 4 Jahren ehrenamtliche Sterbebegleitung und ich bin mir ziemlich sicher, dass auch ein solches Ehrenamt dazu beitragen kann, dass wir eine ethische Grundlage haben in der Gesellschaft, um mit Milde und Bedacht und verhältnismäßig miteinander umzugehen und auch den Staat entsprechend zu tragen. Hört sich jetzt extrem abstrakt an, aber wenn man so ein bisschen darüber nachdenkt, glaube ich, ergibt das Sinn, dass du eine moralische Grundlage brauchst, um Freiheitlichkeit zu leben. Es kann alles Mögliche sein, kann auch das ehrenamtliche Engagement in einem Fußballverein sein. Nun kann ich keine Sekunde Fußball spielen, weil ich das einfach, weiß ich nicht, das liegt mir nicht. Aber diese Sterbebegleitung, das liegt mir, das mache ich gern.
Und ich finde auch Engagement, ehrenamtliches Engagement, egal in welchem Bereich, ist super wichtig. Ich mache das auch, wenn auch in einem ganz anderen Bereich. Ich bin Mentorin für junge oder angehende Juristinnen und solche, die es werden wollen. Und was ich da immer merke, klar, ich investiere Zeit, aber das ist total Win-Win. Also du kriegst ja immer ganz viel zurück. Ich glaube, das, was du machst, ist natürlich auch sehr fordernd, weil das natürlich hart ist, Menschen beim Sterben zu begleiten. Aber ich könnte mir vorstellen, dass auch das, auch wenn es vielleicht komisch klingt, dir auch wieder was gibt. Ich weiß nicht, ob du Gelegenheit hast, dann viel mit den Menschen, es kommt ja darauf an, in welchem Zustand sie gerade sind, noch zu sprechen. Ich habe letztes Jahr ein fantastisches Buch gelesen. Ich kriege den genauen Titel nicht mehr hin. Aber es hat eine Frau geschrieben, die auch Menschen beim Sterben begleitet. Und sie hat alles, was ihr mitgegeben wurde an Wissen, zusammengetragen in einem Buch und befasst sich mit den Themen, was Menschen, die im Sterben liegen, am meisten bereuen. Mhm. Und das fand ich sehr, sehr wertvoll, ja, auch an diesen Erkenntnissen teilzuhaben. Also von daher tolles Ehrenamt, auch ja, wenn es mental fordert.
Ich kann es wirklich nur jedem empfehlen und es ist in der Tat, also es kann schwer sein, ist es aber, da ist eine große, also auch wenn das paradox klingt, aber da ist eine große Leichtigkeit damit verbunden, als so Leichtigkeit im Umgang, weil das ja ein total natürlicher Vorgang ist, das Sterben. Es ist halt nur ein unendlich tabuisierter Vorgang, weil die eigene Endlichkeit, wenn man sie sich vergegenwärtigt, die kann, wenn man in einem falschen Moment mit diesem Gedanken konfrontiert ist, einem den Boden wegreißen. Und deshalb ist so der behutsame Zugang zu diesem Thema wichtig. Du hast ja auch wirklich ein Jahr lang Vorbereitungskurs. Du wirst nicht von jetzt auf gleich auf die Menschheit losgelassen. Und Cicely Saunders, das ist ja die Begründerin der modernen Hospizbewegung, hat ja gesagt, dass die Hospizbewegung nicht dazu da ist, dem Leben mehr Tage zu geben, sondern den Tagen mehr Leben. Und ich finde, das ist eigentlich ein schöner Spruch. Also seitdem ich das mache, bin ich lebensbejahender und weniger fatalistisch als vorher. Ist doch auch schön.
Unbedingt, unbedingt. Gibt's ein rechtsstaatliches Thema, das dich momentan ganz besonders umtreibt, sehr beschäftigt?
Mich hat ja sehr umgetrieben. Ich war ja, das hast du, glaube ich, auch mitbekommen, war ja bei Hart aber Fair vor ein paar Wochen und habe Stellung bezogen zu einem Plan der Union, doppelten Staatsbürgern im Falle schwerer Straffälligkeit die Staatsangehörigkeit zu entziehen. Und dieses Thema treibt mich weiterhin um, weil ich mit der Staatsangehörigkeit jetzt nicht irgendeinen Verwaltungsakt verbinde, sondern schon ein großes Stück meiner persönlichen Identität. Und wenn ich merke, dass darüber so in diesem Kontext geredet wird und dass das Sujet wird im Wahlkampf, ja, beschäftigt mich das sehr. Und ich hoffe, da einen moderaten Beitrag geleistet zu haben, um die rechtlichen Schwächen dieses Konstrukts aufzuzeigen und dem Ganzen auch ein Gesicht zu geben, damit es nicht so ein abstraktes Thema bleibt. Was daraus wird nach dem 23. Februar, werden wir sehen. Ich hoffe, dass diese Idee nicht erneut hochkocht, denn ich finde sie wirklich gefährlich.
Das sehe ich ähnlich. Und ich kann dir jetzt nur aus meiner Warte bestätigen, du hast dem Thema ein Gesicht gegeben. Ich habe es gesehen. Ich fand es sehr stark argumentiert, völlig überzeugend. Und ich glaube, dass die rechtliche Problematik dahinter vielleicht gar nicht in Gänze verstanden wurde. Und ich weiß, dass viele Menschen diese Sendung gesehen haben und deine fachliche Expertise dazu sehr begrüßt haben.
Das freut mich, denn das war mein Ansinnen. Also ich hätte diese Idee bei jeder anderen Partei ebenfalls kritisiert. Es ist mir eigentlich völlig egal, welche Partei sie aufgreift. Nun war das in dem Falle die CDU, die das ja auch als Teil eines Maßnahmenpakets quasi verstanden wissen wollte, um die innere Sicherheit zu klären oder die innere Sicherheit zu stärken. Und ja, die Ideen oder die rechtlichen Problematiken, die damit einhergehen, die Verletzung jeglichen Gleichheitsgebots, das haben wir in extenso, glaube ich, ausdiskutiert. Und man kann, du weißt das selbst als Juristin, ein Thema, zwei Juristinnen und Juristen, 100 verschiedene Meinungen. Es ist nun mal so. Wir arbeiten ja mit Sprache und nicht mit einer Naturwissenschaft, die zu punktuellen Ergebnissen führt. Und das lernt man, dass man da Toleranz hat und auch andere Ansichten schlicht hinnimmt. So ist es. Meine Ansicht ist die, die ich kundgetan habe. Andere Leute haben eine andere Ansicht, auch okay.
Finde ich auch. Und ich kann das nur unterstreichen. Es hat überhaupt nichts damit zu tun, von welcher Partei so ein Vorschlag kommt. Das ist das, was wir tagtäglich machen bei der Bundesrechtsanwaltskammer. Du hast ja immer Referentenentwürfe, die kommen dann aus irgendeiner Fraktion. Das geht bei uns in die Fachausschüsse. Und an der Stelle, wo Kritik angezeigt ist, wird die geäußert, und zwar völlig ohne Ansehung, von welcher Fraktion jetzt ein Entwurf kommt. Und wenn das später dann der finale Gesetzentwurf ist, dann nehmen wir dazu nochmal Stellung. Also das hat damit überhaupt nichts zu tun. Ich glaube, das ist auch die Aufgabe von unseren Fachausschüssen, sich einfach mit den Vorschlägen konkret zu beschäftigen. Und wenn wir der Auffassung sind, ey, da werden aber Mandantenrechte verletzt oder es werden, das ist dieser Tage relativ häufig, die Kernwerte der Anwaltschaft ausgehöhlt, Verschwiegenheitspflichten, das ist ja auch immer weitere Vorstöße, dann äußern wir uns dazu und kann ich bestätigen, weil ich da ja mit eingebunden bin dann in der Veröffentlichung, es spielt überhaupt keine Rolle, von wem da was kommt. Und so kritisieren wir Gesetzentwürfe von allen Fraktionen, wenn was zu kritisieren ist. Und sind wir ehrlich, wir sind die Rechtsanwender, es ist meistens irgendwas zu kritisieren.
Also, ja, weißt du was, ich sag auch immer, also unsere Kritik ist nicht wohlfeil, aber unsere Position ist schon eine, ich sag mal, eine kommode und angenehme, denn wir bekommen ja ein fertiges Produkt, an dem wir uns auslassen können.
Ja.
Und da ist es natürlich immer einfacher, wenn jemand sich Gedanken gemacht hat, fehlende Schlüssigkeit im Gedankengang nachzuweisen, als sich vielleicht originär selbst die Gedanken jemals gemacht zu haben.
Absolut. Das ist eine bequeme Ausgangsposition, wobei wir es immer wieder so machen, dass wir selbst konkrete Formulierungsvorschläge dann auch übermitteln. Also wir haben ja hochkarätige Experten. Absolut. Das sowieso. Genau. Das sowieso. Unsachliche Kritik ist sowieso nicht das, was unsere Fachausschüsse machen.
Nee.
Badia, gibt's vielleicht aktuell, abgesehen von dem Thema, das dich jetzt eben so umtreibt, gibt's etwas, ein Thema, für das du dir mehr Aufmerksamkeit wünschst? Weil ich glaube, das Thema, das du eben angesprochen hast, das hat viel Aufmerksamkeit, aber vielleicht gibt's ja was, wo du sagst, hey, das ist ein rechtsstaatliches Thema, da würde ich gern was für mich verbessert wissen oder zumindest mehr Aufmerksamkeit dafür haben.
Das wird dich viel, also vielleicht wird sich das auch nicht überraschen, aber das Grundthema, was für mich unter Rechtsanwenderinnen und Rechtsanwendern oder ganz grundsätzlich gesellschaftlich ein bisschen zu kurz kommt, ist das Thema Sprache, wie wir damit umgehen. Also jetzt vor allem für das Sujet, das du beruflich hast und ich beruflich habe, ist ja Sprache das Tool. Also wir können ja eigentlich nichts anderes als Sprache, du und ich.
Ja.
So, und wenn wir damit nicht behutsam umgehen, dann sehe ich da ein großes Problem. Und ich sehe Tendenzen, insbesondere durch Medien, derer ich mich ja auch selbst bediene, also die sozialen Medien, dass man versucht, schnell und ziemlich ungefiltert zu antworten und zu erwidern auf etwas, was einem vorgehalten wird. Und dadurch kommt die Sprache ein wenig unter die Räder. Nicht immer. Also ich sehe auch und lese auch Beiträge, die einfach zeigen, da hat sich die Person wirklich ja stundenlang Gedanken gemacht und etwas geschrieben. Aber ich erkenne auch oft, dass Sprache einfach unreflektiert verwendet wird und ja unter Umständen auch den eigentlichen Willen der Person gar nicht so richtig widerspiegelt. Aber dann steht die Sprache dann ja geschrieben dort und verselbstständigt sich. Und das ist dann führt häufig zu tragischen Ergebnissen, bei denen ich sicher bin, die Person wollte das eigentlich gar nicht so schreiben, aber sie hat so geschrieben und die Botschaft hat sich jetzt verselbstständigt und aus der Nummer kommt die Person auch nicht mehr raus. Und deshalb Sensibilisierung für Sprache, behutsamerer, bedachterer Umgang damit, das ist so ein Thema, was mir ein bisschen zu kurz kommt. Das ist halt ein Grundlagenthema und deshalb kriegst du damit natürlich auch wenig Leute hinterm Ofen hergelockt.
Ja, aber ich finde, du hast da einen Punkt. Weil man kennt das vielleicht so im engsten Freundes- oder Familienkreis, ne? Ein bisschen Eile, textest mal schnell was rüber. Und beim anderen kommt so an wie, wow, was war das jetzt bitte? Was texten mich so an? Und da hast du aber den persönlichen Kontakt, um nochmal nachzusetzen. So, das hast du ja vielleicht beim Austausch in den sozialen Medien gar nicht. Du kennst die Person nicht. Und das geschriebene Wort finde ich immer ein bisschen gefährlicher als ein gesprochenes Wort. Weil da hast du dazu noch den Gesichtsausdruck, du hast die Stimmfarbe, die Ausdrucksweise. Das geschriebene Wort, dazu fehlen dir die ganzen übrigen Interpretationsmerkmale, die du in einem Gespräch zum Beispiel hast. Und das heißt, da glaube ich schon, ist eine Quelle für viele, viele Missverständnisse. Ich nehme mich da auch gar nicht aus. Ich bin halt jemand, der dann im Zweifel mal nachfragt, Entschuldigung, wie war denn das jetzt gemeint? Aber du hast es ja schon interpretiert. Das ist, glaube ich, ein Nebeneffekt vom geschriebenen Wort. Also da vielleicht mal drüber nachdenken, finde ich einen sehr schönen Impuls.
Ja, und wir sehen es ja auch an unseren eigenen Fällen, die wir so behandeln, dass wir uns doch, Also die historische Auslegung, wie es der Normerlasser sich gedacht hat, spielt doch irgendwann gar keine Rolle mehr, sondern man legt einfach das so aus, wie man es liest und wie man denkt, wie es zweckmäßig gedacht sein könnte, also teleologisch gedacht sein könnte, systematisch gedacht sein könnte, wie der Wortlaut es hergibt. Aber wenn du ehrlich bist, du schaust ja nicht mehr auf den Verfasser oder die Verfasserin des geschriebenen Wortes von vor 100 Jahren, sondern du füllst das Ganze ja mit Leben in dem Moment, wenn du den Text liest. Das heißt, die bloße Tatsache, dass wir Texte auslegen in der Juristerei, ist ja Beweis genug dafür, dass sich Sprache verselbstständigt, sobald sie verstofflicht wird.
Ja.
Und das finde ich, wenn so, gibt einem eine gewisse Verantwortung, was man so verstofflicht.
Ja, und weißt du was, das nehme ich mir auch mal mit. Weil das bei mir jobbedingt natürlich ist. Ich bin auf allen, fast allen Plattformen unterwegs. Natürlich nicht in Elon Land.
nee, da bin ich auch nicht mehr.
Da nicht, aber auf allen übrigen. Und es ist wahnsinnig schnell. Es ist alles wahnsinnig schnell und man ist immer bemüht, relativ schnell zu reagieren. Und da will ich mich gar nicht ausnehmen, dass ich manchmal auch nicht so formuliere mit so viel Bedacht. Also ich versuche immer sachlich. Ich bin mag nicht ausschließen, dass bei mir auch mal was fehlinterpretiert wird, aber es ist zumindest nicht so intendiert. Aber das nehme ich mir auch mal als Denkanstoß mit. Und mir hat gerade kürzlich ein Bekannter gesagt, liebe Grüße an Vito, eigentlich müsste man in den sozialen Medien so einen Veröffentlichungsstopp einbauen. Also wenn du was liest und schreibst einen Kommentar, dass das System es dir erst am nächsten Tag ermöglicht, diesen Kommentar zu posten.
Das ist eine total gute Idee. Oder zumindest als Selbstkontrolle voreingestellt. Also,
irgendwie
dass man
so.
Dass sich selbst voreinstellt und sagt, nicht sofort, sondern am nächsten Tag. Und dann kriegt man dann diesen Stopp, den man sich voreingestellt hat und wird zum Nachdenken nachvollziehbar. Ja, wäre eine gute Idee.
Ich glaube, wenn du es selbst einstellen kannst, funktioniert's nicht, weil dann hätte ja jeder wieder für sich den Zwang, doch schnell zu reagieren. So, und ein Tag später ist natürlich relativ lang, aber so ein Sicherheitsfeature, halbe Stunde.
Ja, total. Oft verliert man, glaube ich, dann auch wirklich, wenn man das Handy weggelegt hat, die Lust, darauf zu reagieren. Und reagiert.
Es geht mir ja auch so, klar.
Ja, genau. Weil die Sachen, über die du redest, sind ja potenziell die, die einen genervt haben. Und die auch die größere Gefahr bergen, dass man vielleicht irgendetwas schreibt, was man nicht bedacht hat. Und wenn man eine halbe Stunde gezwungen ist, dieses Handy wegzulegen, dann guckt man vielleicht nochmal drauf und denkt sich so, nee, ich finde das jetzt gerade so polemisch, darauf reagiere ich gar nicht. Und das ist dann auch eine Reaktion.
Ja, ich glaube, ich würde es noch erweitern. Bei mir sind, klar, schreibst du Dinge, für die du Aufmerksamkeit willst.
Mhm.
Und das sind häufig eher Dinge, wo du sagen willst, Leute, das geht so nicht. Es sind aber bei mir auch in letzter Zeit ein bisschen weniger, gebe ich zu. Aber es sind immer wieder auch Dinge, die mich einen Moment lang oder vielleicht sogar einen ganzen Tag lang wirklich glücklich gemacht haben. Dir passiert auf der Straße irgendwas Nettes, eine nette Geste. Und das teile ich auch. Weil ich glaube, dass positive Botschaften, das geht mir auch so. Wenn ich einen Beitrag lese, wenn du jetzt zum Beispiel postest, mir ist heute dies oder jenes passiert und mir wurde so großartig geholfen. Ich lese das, ich lächle, ich freue mich mit. Und ich glaube, davon bräuchten wir auch ein bisschen mehr. Und wir haben, klar, ist der aktuellen Situation so ein bisschen geschuldet. Es gibt viele Dinge, die uns Sorgen machen. Gucke ich im eigenen Land, gucke ich nach Amerika, gucke ich nach Polen. Es gibt so viel, was einem Sorgen macht. Verliert man so ein bisschen den Fokus auf die Good News. Und ich freue mich immer, wenn ich, egal auf welchem Portal, irgendwie so eine richtig schöne Sache zum Mitfreuen lese. Und das steckt an. Und ich glaube, das ist so eine Kettenreaktion.
Nehme ich mir auch mal mit, mehr Good News teilen.
Mehr Good
News. Es gibt ja genügend Good News. Man muss, wie gesagt, das Bewusstsein für sich selbst haben, dass man auch so etwas schreiben soll, können darf.
Ja, finde ich auch. Badia, zum Schluss hast du, wie jeder meiner Gäste, noch die Gelegenheit, quasi von dir, von einem Menschen im Rechtsstaat, mir zu den Lauschern da draußen eine Botschaft aufs Ohr zu schicken. Gibt's da irgendeine Message, eine Botschaft, die du jetzt gerade in diesem Moment gern loswerden möchtest?
Ja, zwei wären das. Zum einen, in entscheidenden Stellen für Positionen, die man hat, einzustehen und auch nicht zu scheuen, seine Meinung kundzutun. Aber gleichzeitig jetzt wieder der Rückbezug auf Sprache, im Umgang miteinander vielleicht ein wenig abrüsten. Das Gefühl, dass wir vielleicht ein wenig, da will ich mich selbst gar nicht ausnehmen, dass wir das Augenmaß dafür verlieren, was wir anderen so teilweise antun, wenn wir so reden und schreiben, wie wir es tun. Und ich glaube, unsere Gesellschaft ist jetzt gerade in einer Position oder in einer Lage, in der das unter Umständen dazu führen kann, dass so nachhaltige Narben bleiben und von denen wir uns nicht erholen. Und ich glaube, dass wir alle gut daran tun, ein wenig zurückzuschalten.
Finde ich einen sehr schönen Impuls. Nehme ich mir mit und die Lauscherinnen und Lauscher da draußen hoffentlich auch. Badia, ich danke dir sehr für dieses Gespräch und die Impulse.
Vielen Dank dir, Steffi.
Ich hoffe, wir haben euch Lauschern da draußen heute wieder einige Denkanstöße mit auf den Weg gegeben. Und damit aus dieser kleinen Idee was richtig Großes wird, abonniert diesen Podcast, folgt mir auf Instagram, TikTok und YouTube und teilt diese Episoden, was das Zeug hält. Und ihr da draußen nicht vergessen, ihr alle seid Mensch und damit Teil von mir, Menschen im Rechtsstaat. Something good.